Hallo, hier ist eine Halbzeit mit und diese Woche haben wir ganz, ganz viele spannende Themen. Ossi, nimm uns mit auf die Reise. Was steht alles auf der Karte?
Ja, die Reise geht quer durch Europa in dieser Woche. Wir sprechen über die Ausgangslage in und um die Champions League, natürlich über das Weiterkommen des FC Bayern. Wir reden aber auch über die Baustellen in der Bundesliga, über Borussia Dortmund und wir reden über das Derby, was am Wochenende ansteht, welches du schon oft gespielt hast, Lars. Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Die Emotionen sind bei dir noch spürbar und du erzählst auch ein paar schöne Anekdoten. Ich glaube, darauf dürft ihr euch freuen. Besser geht nicht.
Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit, der Podcast mit Lars Stindl und Heiko Ostendorf.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorp, das ist eine Halbzeit mit, der Podcast Ihres, Eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung, ich würde sagen, fast wieder genesen, der Capitano Lars Stindl. Grüße dich.
Ossi, grüß dich. Hallo an alle. Ja, fast wieder genesen trifft's, nicht ganz, aber es geht in die richtige Richtung. Ich war heute schon wieder auf dem Platz, ich konnte das Grün riechen, habe ein paar Runden gedreht, der Mannschaft beim 11 gegen 11 zugeguckt und ich muss sagen, es kribbelt noch und es entwickelt Vorfreude auf mehr.
Aber du willst oder kannst noch keine Prognose abgeben, wann es soweit sein wird oder doch schon?
Ah nee, das ist echt bei dieser Verletzung und die mir echt ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht hat in den letzten Wochen, weil das nicht so ganz einfach zu deuten war und alles so einzugrenzen war mit dieser Wade, Hämatom, Nerven, Fasziengeschichte, das doch ein bisschen zäh war. Kann ich jetzt nicht genau sagen, wann ich zurück bin, aber jetzt gucken wir erstmal. Jetzt sind es noch am Wochenende Kiel, dann ist ja noch ein Spiel und dann schon wieder Länderspielpause. Ich habe letzte Woche schon bei euch reingehört, dass ihr darauf hinfiebert, auf die nächste Folge. Und dann hoffe ich, dass da wieder einsteigen kann, um nochmal richtig eingreifen zu können in die Saison.
Ja, hast ja auf jeden Fall ein, wie ich verfolgen konnte, in den sozialen Medien warst du ja als Fan sozusagen unterwegs und hast ja da auch eine gute Stimmung, glaube ich, und eine beeindruckende Choreo auch gesehen neben dem Sieg, oder?
Ja, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen Groundhopper.
Ja, genau. Oder?
Von Stadion zu Stadion, das ist so mein Metier gerade. Ich war auf dem Betzenberg, habe letztes schon mal gesagt. Das war schon richtig cool, muss man sagen. Betze ist immer ein cooles Erlebnis. Dann noch das passende Ergebnis dazu. Und war jetzt am Wochenende, werden jetzt zwei Samstagabendspiele mit dem KSC sogar. Und unsere Fans, die reißen da immer wirklich einen ab. Also das, ich hoffe, wir haben hier ein paar Leute aus Karlsruhe, die zuhören. Den kann man eigentlich echt nur ein Kompliment machen, weil die Woche für Woche da gute Stimmung machen. Und was krass ist dieses Jahr, dass die, glaube ich, von keine Ahnung wie viel Heimspielen, gefühlt jedes zweite Heimspiel eine richtig geile Choreo machen. Und das war jetzt am Wochenende wieder der Fall. Ich glaube, die Ultras Karlsruhe, die wurden 25 Jahre und haben dann eine riesen Choreo gemacht mit Feuerwerk und so. Die ziehen da immer einen auf.
Ja, das sah spektakulär aus auf jeden Fall.
Ja, haben sie richtig cool gemacht und das ist jetzt schon öfters der Fall gewesen, aber haben wir ja schon letzten Mal diskutiert, die zweite Liga macht echt Spaß, nicht nur was den Platz betrifft, sondern auch was die ganzen Traditionsvereine und die Unterstützung von den Rängen betrifft. Das ist schon echt eine coole Liga.
Ja, definitiv. Also das Ganze drumherum, da gab es ja am Wochenende einige coole Aktionen und es ist ja irgendwie auch, zumindest geht mir das so, du hast es ja letztes Mal auch bei unserer letzten Folge gesagt, dass es dann irgendwann hoffentlich wieder um Fußball und um die Stimmung geht und nicht mehr um Tennisbälle oder Bonbons oder Schokotaler oder was auch immer, fahrende, ferngesteuerte Autos. Es ist schon schöner und auch, ich finde es auch ehrlicherweise angenehmer zu wissen, wann ein Fußballspiel ausgeht und dass es an einem Stück läuft, also nur mit der Halbzeitunterbrechung und nicht sechsmal pro Halbzeit unterbrochen wird, neben den ohnehin schon Unterbrechungen, die mich immer noch nerven vom Videobeweis. Also von daher war das schön, mal wieder einen, ich sag mal in Anführung, normalen Spieltag zu erleben. Und es ist ja auch viel passiert. Und zum Thema Groundhopping wollte ich noch einmal dich ein bisschen neidisch machen, weil ich am Wochenende auch Groundhopper-mäßig privat unterwegs bin und an der Anfield Road sein werde tatsächlich. Habe ich.
Ja, am Sonntag?
Am Sonntag gegen City, ja. Letzte Mal Klopp gegen Pep, ja. Da muss ich sagen, da geht mir dann auch ein bisschen einer ab schon. Und,
Das ist ein Kracher.
Ja, zumal es das Spiel ja wahrscheinlich nicht mehr so oft geben wird, vielleicht nie wieder. Also zumindest in der Konstellation mit Klopp und Pep. Und ich habe die Woche auch, oder die letzten Wochen, seit feststeht, dass wir Tickets haben, haben wir auch echt mitgefiebert, dass es wirklich spannend bleibt. Und es ist ja ein Punkt nur dazwischen. Arsenal ist auch noch dran, nochmal ein Punkt dahinter. Also es geht um richtig was. Und dann an der Anfield Road, muss ich sagen, da habe ich schon Bock drauf am Wochenende, definitiv. Wie siehst du?
Super. Also das erweckt große Gefühle, auch bei mir als Fußballfan. Das spiele ich auch gerne. Und warst du schon mal, also ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe noch nie ein Fußballspiel in England, außer auf dem Platz, erleben dürfen.
Okay.
Warst du schon mal in England Fußball gucken?
Ja, schon sehr, sehr oft. Also ich könnte es nicht mehr zählen. Also natürlich beruflich viel, ich sag mal, bei den großen Clubs gewesen. Ich muss jetzt mal überlegen, also Chelsea war ich, Tottenham war ich, Man U war ich, Man City war ich, Liverpool, Fulham war ich. Und dann habe ich privat noch auch einiges gemacht schon, weil wir da auch immer wieder mal mit Kumpels unterwegs waren. Wir waren in Sheffield mal, das war ziemlich cool. Wir waren auch in Newcastle, in Nottingham. Nottingham auch mega, mega Ground, auch mega Fußballstadt. Also war auch richtig cool. Riechst du die Tradition wie in den meisten englischen Städten. Es wird ja da auch am Spieltag über nichts anderes geredet. Das ist wirklich schon spektakulär. Und Anfield Road war ich halt schon, ich glaube, dreimal. Und unter anderem bei dem epischen Spiel gegen den BVB, falls du dich erinnerst. Da war Tuchel bei Dortmund.
Europa League Halbfinale?
Ja, Viertelfinale. Nee. Viertelfinale.
Ja,
4-3.
Lovren, nee, wer hat 4-3?
Ja, ganz am Ende, glaube ich. Ja, Lovren könnte sogar hinkommen.
Boah, stimmt. Ja, ach, geiles Spiel, ja. Besondere Konstellation, ja, stimmt.
Da war ich da, genau. Und jetzt am Wochenende wird's, also das kann ja eigentlich gar nicht schlecht werden. Wie siehst du es sportlich? Ich glaube oder ich befürchte leider, dass Liverpool keine Chance haben wird.
Glaubst du? Also wenn jemand City Paroli bietet, dann nach wo Liverpool und direkt an der Anfield Road. Ich glaube, da ist sehr, sehr emotionales Spiel auch, unabhängig von der Tabellenkonstellation. Ich muss sagen, vor 2 oder 3 Jahren habe ich das erste Mal so richtig wahrgenommen, dass die gar keine Punkte gelassen haben, als es am Ende drauf ankam, wo die, glaube ich, mit 99 und 100 Punkten City Meister wurde, also als es damals wirklich drauf ankam, du darfst keinen Punkt mehr lassen, haben die Woche für Woche performt und die Dinger gezogen. Also
die ganze Rückrunde, ne?
Und haben, im Prinzip. Ja, und haben da wirklich sich gegenseitig gepusht und das sehe ich, das glaube ich auch jetzt so ein bisschen, wenn es Richtung Zielgerade geht, dass sich die beiden so pushen, wenn die so aneinander sind und da wenig Punkte liegen lassen, deswegen wird es schon, ist jetzt noch weit hin, aber ich glaube, das ist schon ein vorentscheidendes Spiel. Deswegen ist da so eine riesen Brisanz drin und ich glaube, die anderen Spiele sind jetzt auch noch relativ zeitnah mit Arsenal. Mhm. Von dem her ist es ein unglaublich spannender Monat, aber das Spiel jetzt mit der Konstellation und dem Tabellenplatz, ich bin mega gespannt, aber ich glaube, wenn es jemand schafft, City den Rang abzulaufen, also rational gesehen sage ich auch, City ist
Momentum,
von der Mannschaft her stärker.
Vom Momentum, ne?
Ja, vom Momentum. Von allem drum und dran, aber Fußball ist ja wie so oft, oder wie wir wissen, ganz selten rational, dass oftmals emotional wird und dann glaube ich schon, dass an der Anfield Road am Sonntag auch das Ding auf Liverpool-Seite kippen könnten und die sich da ein bisschen absetzen.
Ich bin gespannt, also das wird auf jeden Fall mega, ich werd euch auf dem Laufenden halten. Überhaupt ist ja in diesen Tagen wieder viel los im nationalen und internationalen Fußball. Gestern Abend, wir haben heute Mittwoch, Lars, wir müssen einen Tag früher aufnehmen, da wir beide sehr, sehr busy sind, wie immer. gab es das Spiel Bayern, worauf die ganze Welt wahrscheinlich geschaut hat. Und die haben es dann doch relativ souverän, wie die alten Bayern sozusagen, gerockt. Hattest du damit gerechnet? Weil ich war schon überrascht, wie positiv am Ende, trotz der, ich sag mal, unbestritten schwierigen Lage bei Bayern, so im Vorfeld die Stimmung war. Also egal, wenn du gefragt hast, es war sich eigentlich jeder sicher, die kommen weiter.
Ja, davon bin ich auch ausgegangen, weil wenn man so sorry, die grundsätzliche Situation der Bayern sieht, wenn die mal im Hinspiel Achtelfinale mal gestrauchelt haben, dann gab es im Rückspiel immer eine klare Antwort. Ich kann mir da mal an ein oder anderen Spiel erinnern, keine Ahnung, in Basel mal unentschieden, dann gab es im Rückspiel mal eine Klatsche. Also da, ja, da waren die immer relativ sehr klar und wussten schon, dass es drauf ankommt. Und eigentlich ist das auch die große Stärke der Bayern, dass wenn es drauf ankommt, dass sie da sind. Das haben sie aber in den letzten Monaten, vielleicht sogar anderthalb Jahre, so ein bisschen verloren. Und deswegen hatte ich schon das ein oder andere Fragezeichen. Grundsätzlich, wenn du dann wieder, und das werden wir wieder beim Rationalen siehst, Lazio Rom ist Neunter in Italien, da sollte Bayern schon imstande sein, die zu Hause zu schlagen. Und ich habe so ein bisschen aber vorher gedacht, okay, wenn die Bayern on fire sind, dann sind die von der ersten Minute da und geben richtig Gas. Ich hatte aber jetzt nicht so dieses Gefühl von der ersten Minute, die brennen ein Feuerwerk ab, mit dieser Wucht, mit dieser Power, mit dieser Energie, wo sie sich alle so ein bisschen, ja, es war schon klar, auf jeden Fall, aber es war jetzt nicht von, die erste halbe Stunde war nicht so, wie ich so ein bisschen gedacht habe, okay, vierte Minute, erste Torchance, vielleicht steht es nach 14 Minuten, 15 Minuten schon 1-0, dann hauen die zweite rein und so überzeugend, weiß ich meine, ja, ist jetzt wieder meckern auf hohem Niveau.
Ja, aber ich habe es genauso gesehen.
Aber das ist so
ja,
da, ja. Oder? Und der Eindruck war so, oh, es läuft vor sich hin, sie sind besser, passiert nichts und zack hat der Immobile die Chance.
Und wenn er den macht, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Also,
genau, und
dann guckst du dich wieder an.
Und das wäre den Bayern vorher, glaube ich, nicht so passiert. Aber jetzt muss man ein bisschen berücksichtigen, die Situation, die ist auch nicht einfach und sind auch nur Menschen. Deswegen musst du das dann auch erstmal 3-0 gewinnen, das haben sie dann souverän getan. Aber ich sag trotzdem, so wie die letzten Jahre oder wenn du dieses Gefühl, du weißt, was ich meine, Achtelfinale, Rückspiel, da sind die voll da. Das hatte ich nicht von Anfang an, muss ich ehrlich sagen.
Vielleicht einmal noch zu Bayern. Wir haben ja viel, viel über Bayern gesprochen, deshalb wollen wir es diese Woche ein bisschen kürzer halten. Aber es ist natürlich auch alles spektakulär, was da gerade wieder so passiert. Wir haben letztes Mal über Max Eber gesprochen, der ist mittlerweile da. Und Tuchel hat ja gestern sich verletzt, nämlich als er bei seiner Kabinenansprache offenbar vor die Tür oder vor den Koffer getreten hat, als er die Mannschaft motivieren wollte. Fandest du das jetzt eher so ein bisschen affig, so nach dem Motto, guter Show-Effekt? Oder glaubst du wirklich, dass er da nochmal komplett, ich sag mal, durchgedreht ist in der Ansprache, weil er gesagt hat, ich weiß jetzt auch, das ist mein allerletzter Strohhalm?
Ja, ich glaube schon, dass er, wie er sich auch gegeben hat und auch, wenn man ihn zitieren möchte, maximal motiviert, glaube ist und er da wirklich alles dran setzt, vielleicht nicht nur sich selbst, sondern allen anderen auch zu zeigen, dass er doch der Richtige ist und gewesen wäre für die Zukunft, vielleicht doch nochmal was zu reißen in diesem Wettbewerb, weil wenn man mal genauer drauf guckt, sind jetzt nicht so viele Mannschaften, ohne jetzt wieder total euphorisch zu werden, ich glaube schon noch ein, zwei sind momentan weiter, also sind über dem Bayern, aber ansonsten sind jetzt nicht so viele Mannschaften, die konstant gut spielen.
Ich grätsche einmal rein, weil ja. ich nehme an, also ich würde jetzt mal sagen City auf jeden Fall und dann vielleicht noch Real, PSG, so, oder?
Wobei ich sage nur City und Real. Ja. Und dann bin ich schon bei Inter Mailand, Bayern München.
Ja.
Von dem her bin ich mal gespannt. Da kann wirklich alles passieren. Da werden wir auch gleich mal, wenn wir die Dortmunder nochmal begutäugen, genauer drauf eingehen. Da kann auch viel gehen. Aber so von dem Gefühl her glaube ich schon, dass er maximal motiviert ist, einfach weil es ein geiler Wettbewerb ist und weil er schon nochmal zeigen will oder allen zeigen will, dass er ein guter Trainer ist, was er ja ist und was er allen gezeigt hat schon, aber trotzdem willst du ja jedes Spiel gewinnen dann auch als Trainer, maximal motiviert und so, ich sag mal so, künstliche Dinge, fliegt mal eine Wasserkiste oder mal eine Tafel um und so, aber einen gebrochenen Zeh, das tut schon weh. Also das ist dann schon eine Scheibe drüber. Ich weiß, was du meinst, so ein bisschen das künstlich anzünden, um zu zeigen, ich bin da, aber einen gebrochenen Zeh in Kauf zu nehmen, da musst du schon Überwindung haben und das kommt, glaube ich, schon eher dann aus der Emotion heraus und dann, und ich muss auch ehrlich sagen, dass er kriegt viel Kritik momentan über seinen Umgang mit allem, mit den Medien, mit den Spielern, keine Ahnung, wenn ja viele Dinge rauskommen. Aber ich glaube schon, dass er trotzdem ein sehr, sehr motivierter Trainer ist, der einfach immer gewinnen will. Wenn man es jetzt mal alles außenrum weglässt, uns aufs Kleinste runterrechnet, ist er einfach ein guter Trainer, der jetzt wirklich alles daran setzt, die Champions League zu gewinnen.
Ja.
Ist mein Eindruck.
Ja, würde ich blind unterschreiben. Und ich fand es auch bemerkenswert. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ich meine, die Erfolge stehen auf der einen Seite, ne? Also zu sagen, der hat halt Chelsea übernommen, da waren die wirklich am Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Der hat mit denen die Champions League gewonnen. Der hatte in Paris, ja, ein Star-Ensemble erster Güte, brauchen wir auch nicht drüber reden, aber hat da auch ein paar Titel geholt, war im Champions League-Finale. Der hat mit Dortmund, ist mit Dortmund Pokalsieger geworden. Also, der braucht ja keinem mehr was beweisen. Trotzdem hat man ja das Gefühl, wenn man das so in den letzten Monaten verfolgt, das ist ein Vollblinder und das passt mit Bayern halt nicht. Das ist halt Quatsch. Und deshalb, darauf wollte ich hinaus, war es in dieser Woche, fand ich es bemerkenswert, dass dann so Leute wie Ilkay Gündogan oder auch Toni Rüdiger sich geäußert haben und nicht nur gesagt haben, das ist ein guter Trainer, sondern das ist vielleicht sogar der beste Trainer, den ich hatte. Und der ist über jeden Zweifel erhaben. Und das ist dann, finde ich, auch mal wichtig, das zu sagen, es gibt immer Konstellationen, wo es auch zwischen einer guten Mannschaft und einem guten Trainer nicht passt, aus welchen Gründen auch immer. Aber das macht dann trotzdem weder die Mannschaft zu lauter Vollplinzen, noch den Trainer zu einem, der nichts kann. Also das ist halt auch Teil der Wahrheit. Und deshalb, finde ich, sollte man da auch nochmal eine Lanze für Thomas Tuchel brechen, zu sagen, also dass der kein guter oder sehr, sehr guter Trainer ist, das ist einfach Quatsch.
Ich glaube, da sind wir uns ja alle komplett einig.
Bei dem C von Thomas Tuchel wollte ich nochmal einhaken, Lars, weil ich heute eine ganz witzige Geschichte bei den Kollegen im WDR gehört habe, heute Morgen im Badezimmer. Und zwar ist Toni Schumacher wird heute 70, Glückwunsch an dieser Stelle. Und die hatten ihn zum Geburtstag und vor dem Derby, über das wir vielleicht gleich auch noch zwei Worte verlieren wollen, gegen Gladbach am Wochenende angerufen und haben ihm gratuliert. Und dann gab es immer ein Gerücht, dass Toni Schumacher ein Tattoo habe, von dem keiner was weiß. Und da wurde jetzt aufgeklärt. Also der hat sich tatsächlich im satten Kopf, irgendwie, ich glaube zum, weiß ich nicht wievielten Geburtstag, war irgendwie ein Kumpel von der Schwester, der war Tätowierer und der war irgendwie an dem Abend mit dabei. Und dann hat er sich zu später Stunde ein F auf den C tätowieren lassen, woraus ein FC wurde. Was ich ziemlich lustig fand, ehrlich auch.
Liegt ja nahe, liegt oder? Ja nahe. Und wenn es dann unter Familie also ist? Sagen,
ja, genau. Es hat mich wirklich sehr, sehr amüsiert. Das vielleicht nur als kleine Anekdote am Rande. Sollen wir beim Derby bleiben, Lars? Weil du hast ja auch schon das eine oder andere Derby gespielt. Wir haben auch schon mal über die Besonderheit dieses Spiels gesprochen. Ich erinnere mich, dass du, glaube ich, als ich mal gefragt habe, was deine beeindruckendste Szene abseits des Platzes war, hast du, glaube ich, mal erzählt, wie war es mit Jonas Hector, dass du danach irgendwie noch ein Bier getrunken hast in den Katakomben oder so?
Ja, das stimmt sogar. Das habe ich schon mal hier erzählt. Das war meistens so, mit Jonas haben wir ja gut verstanden, gerade zu Zeiten der Nationalmannschaft sind wir da beide dabei gewesen. Und er ist echt ein cooler Typ und trotz unserer unterschiedlichen Auffassung von Geisburg und Fohlen sind wir da eigentlich gut miteinander klargekommen. Und dann, wenn man, also vorher nicht, da war dann immer schon der Fokus auf dem Spiel, aber wir sind ja auch zwei normale Menschen, die es einschätzen können und ich glaube, allein schon der Zeit geschuldet zeigt, wie sehr wir uns mit unseren Vereinen identifiziert haben und alles für unseren Verein immer getan haben. Aber danach war dann schon immer klar, dass man sich zumindest mal Hallo sagt und sich in die Augen guckt und wir hatten immer so gemütlich, also ja, Art Ritual, dass man zumindest danach noch sich trifft und ein Bierchen zusammen trinkt. Und es gab schon ein oder andere Ereignis, dass man dann dem Auswärtsteam leider eine Kiste Bier mitgegeben hat für die Rückfahrt.
Alt, hoffe ich.
Meistens dann nicht über den Spieler selbst, aber das war halt immer die erste Anlaufstelle, dass ich gesagt habe, ey Jonas, wie sieht's aus? Habt ihr noch ein bisschen was wir mitnehmen können? Natürlich bist du da schlecht gelaunt und angepisst, weil du das Derby verloren hast und dann schickt da irgendjemand, der das klärt, aber es war schon immer so, dass wir nach dem Spiel kurz zusammengekommen sind und dann über das Spiel gesprochen haben und beim letzten Derby, ja, wo so in die Richtung ging, dass beide nicht mehr lange dieses Derby spielen, obwohl es noch nicht ganz klar war, sind wir dann schon ein bisschen länger zusammengesessen, dann kam Steffen Baumgart noch dazu, Chris Kramer und haben so ein bisschen diskutiert und war einfach ein cooler Moment, trotz der Rivalität die ganzen Jahre über dann doch am Ende zusammenzusitzen, wie alle anderen auch und über Fußball zu quatschen.
Das ist fast eine rührende Geschichte, weil sowas kommt ja heutzutage wirklich, geht oft unter, dass es am Ende wirklich um Sport geht und um Fußball, und da bekämpft man sich 90 Minuten auf dem Platz und danach trinkt man ein Bier zusammen. So habe ich das zumindest immer verstanden, und das ist cool, dass es sowas dann auch ganz oben noch gibt,
finde ich. Ja, das finden wir auch cool, und das haben wir ja auch immer so, und das war ja das Besondere an der Sache, weil es war ja so viel Brisanz drin. Und klar, natürlich, wenn die Situation jetzt ganz, ganz schlecht war, und keine Ahnung, wir hatten auch schon Situationen, die unangenehm waren auf beiden Seiten, da haben wir ja schon beide das Gespür für, um das dann nicht zu machen. Oder aber wenn es normalerweise
Du meinst, um nicht zusätzlich noch...
Ja, natürlich. Wir das Derby 3-0 zu Hause verloren haben, ja, dann habe ich keinen Bock oder keine Zeit mehr, mich jetzt mit dem Gegner hinzusetzen, weil da hast du eigene Probleme, bist so enttäuscht. Aber oftmals ist ja wirklich so, war es eng, oder wir haben auch das eine oder andere Mal unentschieden gespielt, und dann sind wir ja beide so clever genug, um das einschätzen zu können, wann ist es vernünftig, jetzt doch noch 3 Minuten zu quatschen, oder wann ist die Situation so, oh, ich lasse die jetzt mal lieber alleine, weil da gibt es gerade ganz andere Themen. Also so clever waren wir dann schon und haben die Dinge nicht gemacht. Das waren dann schon hier und da die Ausnahmen, aber wenn wir es hinbekommen haben, war es echt immer cool, und besonders war es halt wirklich dann das letzte Derby, wo wir gemeinsam gespielt haben, als wir dann da saßen, und dann hat man schon so ein bisschen zurück überlegt, dass echt viel passiert ist und dass halt immer irgendwie Feuer drin ist und dass es, egal wie die Konstellation in der Saison ist, irgendwie doch immer besonders ist, weil jeder gerade unabhängig von dem Derby die Punkte gebrauchen kann. Also man kann eh immer alle Punkte gebrauchen. Und beim Derby ist ja auch für die Fans so, die beiden Spiele musst du gewinnen, weil es sind besondere Spiele. Aber meistens oder im Normalfall geht es halt auch um viel, dass du gerade für deine Situation die Punkte brauchst, unabhängig vom Derby. Mhm. Und die ganzen Dinger machen diese Tage so besonders und diese Siege so besonders, aber auch die Niederlagen so, ja, schmerzhaft, aber du kennst das ja vom Niederrhein. Du hast ja auch schon das ein oder andere Derby gesehen, was besonders war.
Ach so, gesehen. Ich dachte, gespielt. Ja, hab ich auch.
Das weiß ich nicht.
Ja, auf etwas anderem Niveau. Also da ist wirklich meine liebste Szene. Die kann ich wirklich, die muss ich einfach nochmal erzählen, weil sie so gut ist. Wir hatten mal ein Derby. Ich würde mal sagen, ich tippe mal, es war Kreisliga A.
Jetzt hol da auf.
Vielleicht
hol da
auf. Ja, vielleicht war es auch Bezirksliga, ich glaube, aber es war Kreisliga A ich habe beim SuS Kalka gespielt, und nächstes Derby, es gab mehrere, aber eins war DJK Appeldorn, das ist ein Vorort sozusagen von Kalka, und da kommen dann auch ein paar hundert Zuschauer, damals zumindest noch, und wir haben auf unserer Aschenkippe gespielt, also wirklich noch rote Asche, wo wir sowieso 90% unserer Heimspiele ausgetragen haben, und lagen, glaube ich, 4-0 hinten. Und es hat geregnet wie Sau, und wir hatten immer das Wasser, weil der Platz auch nicht ganz eben war, hat sich dann so zu den Eckfahnen angesammelt, ne? Also das ging dann so ein bisschen runter, und dadurch waren da halt immer Riesenpfützen. Und die Regel, muss ich dir ja nicht erklären, besagt ja, dass der Schiedsrichter das Spiel abpfeifen muss, sobald der Ball nicht mehr rollt. Und dann ist unser Kapitän, damals alter Hase, ist irgendwie 5 Minuten vor Schluss zur Eckfahne gedribbelt, hat den Ball da reingespielt, hat gesagt, der Ball rollt nicht mehr, Schiri hat das Spiel abgepfiffen. Ja. Gab Riesentumulte, Wiederholungsspiel, 4-1 gewonnen.
Ja, so läuft. Ich gebe es weiter, falls es am Wochenende in die Hose geht. Vielleicht haben wir da eine Möglichkeit noch.
Ja, aber das sind so die schönen Geschichtchen aus der Kreisliga. Auch Derby-Geschichte tatsächlich.
Aber ist doch schön. Das sind die Geschichten des Fußballs.
Aber die am Wochenende ist die Ausgangslage ja wieder so, wie du sie gerade beschrieben hast. Also für Köln vielleicht sogar noch ein Ticken, also nicht nur vielleicht, sondern sicherlich ein Ticken mehr noch als für Gladbach. Aber auch die Borussia, glaube ich, sollte das Spiel besser nicht verlieren. Also nicht nur, weil es ein Derby ist, sondern auch, wenn man auf die Tabelle guckt. Oder wie siehst du?
Absolut. Also ich sehe es gar nicht so, wie du jetzt gesagt hast, sondern gerade für die Borussia ist, glaube ich, die nächsten 4 Tage, 5 Tage, Samstag und Dienstag, mit die wichtigste Woche für die weitere Saison. Ich glaube, wenn sie das Spiel gewinnen, kann mit ganz unten gar nichts mehr passieren, weil dann der Vorsprung zu groß ist, und dann hast du dieses Pokalspiel nächste Woche, wo du eine einmalige Chance hast, erstmal ins Halbfinale und dann nach Berlin zu kommen, und deswegen ist da schon auch ein bisschen Druck auf dem Kessel die Woche, gerade nach der gezeigten Leistung jetzt in Mainz, wo, glaube ich, alles gesehen hast, wieder was die Borussia ausmacht. eine ganz schlechte erste Hälfte gespielt, wo du eigentlich schon das Zweite kriegen kannst, wenn nicht sogar noch mehr, und kommst dann aus der Pause zurück, machst das 1-1 und in Überzahl kannst du am Ende sogar noch gewinnen, wenn es ein bisschen besser ausspielst, und fährst mit 3 Punkten nach Hause, wo wir uns sonst immer so schwer getan haben in Mainz. Und das ist so ein bisschen, was die Borussia dieses Jahr ausmacht, diese Schwankungen von richtig gut, aber dann wirklich mit Phasen, wo sie gar nicht gut sind. Aber oftmals haben sie eine Reaktion gezeigt, und ich glaube schon, gerade was das Spiel jetzt betrifft gegen FC. Und das ist immer so. Also die Derby-Woche ist einfach besonders. Man sagt das nicht nur so, man versucht es so ein bisschen hochzuschaukeln bei den Social-Media-Accounts, vielleicht noch ein bisschen ihren Beitrag zu leisten.
Die Fans waren da die Woche
schon. Aber es ist einfach so, auch für die Spieler, für das ganze Umfeld, es ist einfach eine besondere Woche und ein besonderes Spiel, wenn du da zum Stadion fährst, und es ist einfach Derby. Weil du weißt, du kannst natürlich richtig viel gewinnen. Klar, auf der anderen Seite auch ein bisschen mehr verlieren als sonst, aber als Sportler bist du ja immer positiv und ehrgeizig, und das macht was mit dir. Und die Vorfreude entwickelst du einfach in der Woche, und deswegen sind da auch alle auf dem Punkt da am Samstag, von beiden Mannschaften. Und deswegen macht es das immer so besonders, nicht nur das Drumherum, sondern auch das auf dem Platz, dass sie das Feuer so ein bisschen mitbekommen. Und deswegen ist die Vorfreude auch immer so groß auf solche Derbys. Und meistens sind sie auch so emotional und packend, weil halt viel auf dem Spiel steht, was drumherum alles auch mit passiert. Und das ist das Coole an so Derbys. Ich habe es immer geliebt, ich habe mich immer gefreut, auch auf die Tage davor schon, weil hier und da immer ein bisschen Techtelmechtel auch ist von den Fanlagern und von den Vereinen. Mhm. Das gehört dazu, und das musst du erstmal lernen, aber es ist schon ein sehr, sehr großes Spiel am Niederrhein, beziehungsweise für den FC oder für die Borussia.
Glaubst du, wenn der FC gewinnen sollte, dass man Borussia nochmal mit reinziehen kann, oder sind für dich, wie es die meisten sehen, die letzten drei stehen eigentlich schon fest und machen es eigentlich nur noch unter sich aus?
Ja, grundsätzlich sage ich schon, dass gerade die letzten drei momentan, was heißt die letzten drei? Ich glaube, dass Mainz und Darmstadt momentan schon um den Relegationsplatz kämpfen, wenn alles normal läuft. Aber das ist ja immer die große Frage im Fußball, wenn alles normal ist. Was ist denn normal? Es kann viel passieren. Aber so jetzt die Tabelle betrachtet, die aktuelle Form der Mannschaften betrachtet, geht es schon bei der Relegation um FC und um Mainz. Aber wenn der FC gewinnt, dann ist zumindest nicht ganz ausgeschlossen, dass sie vielleicht nochmal Anschluss an den Nicht-Abstiegsplatz bekommen. Und das mit der Motivation, mit der Denke gehen sie da rein. Ich glaube, die Borussia ist einfach zu konstant, was ihre Heimspiele betrifft, und wird da unten nichts mehr mit zu tun haben. Auch wenn es hier und da ein bisschen schwierig ist. Aber ich glaube, der FC wird nicht die Borussia mit reinziehen, sondern vielleicht die eine oder andere Mannschaft dann vielleicht nochmal versuchen abzufangen. Wobei ich schon sagen muss, wenn ich so die ganze Saison betrachte, sind die anderen doch immer mal wieder konstant genug in ihrer Punktausbeute. Das heißt, dass sie halt immer mal wieder auch gerade in ihren Heimauftritten gute Spiele zeigen und darüber wahrscheinlich den Klassenerhalt holen. Wie siehst du es?
Köln, FC, Mainz. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt so umhöre, und man spricht ja immer mal mit Leuten aus dem Umfeld auch, dann ist ja auch immer wichtig, wie ist gerade die Lage, ne? Und jetzt nicht nur von den Ergebnissen, sondern die Stimmung, die so intern, glaubt man noch dran. Und ich glaube, bei Darmstadt hat man spätestens seit dem letzten Wochenende schon gesehen, dass das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Also da würde ich mal einen Haken hintermachen. Dann kommt Mainz, da hast du eine völlig anderen Flow gerade. Die haben natürlich auch nochmal den Trainer gewechselt, haben jetzt jemanden geholt, der sehr über die Emotion kommt. Das ist eher so ein, ich sag mal, Kloppo. Motivationstyp, der ein nasses Handtuch anzünden kann, und egal mit wem du da sprichst, da hat überhaupt keiner irgendwelche Zweifel, dass sie nicht mindestens 16. werden, obwohl die jetzt auch nur 1-1 gegen Gladbach gespielt haben, aber da hast du das Gefühl, also die glauben da ganz fest dran. Dann gehst du nach Köln, Da werden natürlich vor allen Dingen im Umfeld die schwärzesten Untergangsszenarien gemalt, einfach aufgrund der Gesamtsituation, in der sich der Verein befindet. Sprich, wenn man runtergeht, geht diese Transfersperre trotzdem weiter. Das heißt, sie dürfen im Sommer nur Spieler verkaufen und keine hinzunehmen, außer aus dem eigenen Nachwuchs. Und da wird ja schon darüber gesprochen, dass die den Spielbetrieb ganz einstellen müssen. Also da hast du eine völlig andere Wahrnehmung als jetzt zum Beispiel in Mainz, obwohl Mainz noch drunter steht. Und dann bist du bei, darüber steht Bochum. Da glaube ich einfach, dass die wirken auf mich auch zu konstant. Die haben immer wieder mal Ausreißer, so wie, ich meine, die gewinnen dann gegen Bayern und verlieren eine Woche später, kriegen sie 5 Stück gegen Gladbach. Jetzt gegen Leipzig war es auch schon wieder besser, aber die hatten in der ganzen Saison noch keine Phase, wo die jetzt mal 6, 8 Wochen nicht performt haben. Von daher glaube ich, die wirken auf mich relativ gefestigt. Und das wiederum, als abschließenden Club, den ich da noch mit reinnehmen würde, Gladbach zu sehen, da habe ich schon das Gefühl, dass da zumindest die Gefahr ist, und deshalb hängt von dem Spiel halt am Wochenende so viel ab, wenn die das verlieren sollten, dass da nochmal richtig die Düse geht, weil dann hast du eine Situation, die für die Mannschaft, glaube ich, neu ist, korrigier mich, aber die sind das nicht gewohnt, und ich sag mal, die Unruhe ist ja durchaus auch schon da. Du hast aber einen Trainer, den du jetzt nicht rausschmeißen möchtest, glaube ich, sondern mit dem sie eigentlich schon langfristig planen. Das ist für mich eine große Gefahr, dass Gladbach, wenn sie verlieren sollten, zu so einem Club werden kann, wo es dann immer heißt oder 33 Spieltage lang geheißen hat, die sind viel zu gut, als dass die absteigen könnten, und am Ende stehst du da.
Ja,
so wie Bremen auch vor ein paar Jahren.
Oder ich so. Weiß genau, was du meinst. Es ist ja immer so, dass es diesen einen Verein gibt, der nicht damit gerechnet hat, am Ende dann unten dabei zu sein.
Genau.
Und der darfst du halt nicht werden. Was ich halt so ein bisschen, wenn ich die Tabelle angucke und die, also die Einschätzung ist komplett richtig. Ich habe Samstag Einzelspiel geguckt, Mainz-Gladbach. Also die Mainzer waren in der ersten Halbzeit von der Energie, von dem Umfeld, von das ist ja das, was die Stimmung ausmacht.
Die haben gebrannt.
So richtig. Also die haben wirklich ein Feuerwerk abgeliefert. Ja. Und ich verstehe auch diesen Blick von dir an diesen unterschiedlichen, ja, an diesen Leistungsschwankungen von der Borussia. Dass sie halt so krass sind, und das ist das, was die Leute so nervt und das auch so ein bisschen ins schlechte Licht rücken, diese ganze Gesamtsituation. Trotzdem glaube ich einfach, dass sie über die Heimspiele und über die Spiele dann wie jetzt gegen Bochum immer mal wieder haben und ihre Leistung abrufen und deshalb nach unten mit dem Abstand, den es jetzt noch gibt, Stand heute sind es ja 9 Punkte auf den FC, klar, das kann sich nicht verändern, aber trotzdem muss sie ja dann schon bei 10 Restspielen gefühlt 4 mehr gewinnen als dein Konkurrent. Und das ist schon eine Hürde, die du erstmal nehmen musst. Aber ich weiß, was du meinst. Wenn du dann dieser Verein bist, bei Spieltag 31, 32, 33, dann ist das natürlich ganz schwierig, nochmal den Schalter umzulegen und auf die Dinge einzustellen. Aber ich glaube halt, dass sie durch die Qualität, die sie immer mal wieder, und da können wir jetzt länger drüber diskutieren, über die Leistungen, über die Saison, vielleicht auch hier und da ein bisschen zu selten, warum auch immer, da gibt es verschiedene Punkte, aber glaube schon, dass sie ab und zu immer in der Lage sind, solche Spiele abzuliefern und dann auch die nötigen Punkte zu holen. Und deswegen, ich glaube auch, dass sie am Wochenende ihr Heimspiele gerade gegen FC, wenn sie das gewinnen, dann haben sie damit gar nichts mehr zu tun, und davon gehe ich eigentlich aus mit diesem Fokus, mit dieser Power aus der zweiten Halbzeit und dann vor allem im Derby sehe ich schon große Chancen, dass sie das gewinnen und dann das Thema Abstiegskampf komplett abschließen. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist schon so, wenn der FC gewinnt, dass Nummer 4, 5 vielleicht anfangen nachzudenken und zu überlegen. Aber insgesamt muss ich ehrlich sein, was wir eben gesagt haben, Köln und Mainz machen das miteinander aus. Machen die Mainzer mir den etwas besseren und angenehmeren Eindruck als der FC, was die restliche Saison betrifft. Und das sehe ich jetzt nicht durch meine Gladbach-Brille, sondern ich bin, und das habe ich schon öfters gesagt, ich mag eigentlich den Verein, so Traditionsvereine wie auch den FC, und jeder will ja auch das Derby immer sehen. Aber trotzdem insgesamt die Situation wissen sie alle und brauchen wir jetzt nicht nochmal groß aufmachen, aber ist halt echt, echt schwierig, verdammt schwierig für den FC. Hängt viel von ab diesen Jahr.
Absolut, absolut. Der FC Toni Schumann, wunderbare, möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Ich glaube, das wollte ich abschließend nochmal dazu sagen. Ich sehe es eigentlich von der Konstellation, und wenn du mich wirklich fragst, wen würde ich am Ende auf die letzten drei Plätze setzen, wären es auf jeden Fall auch die drei, die da jetzt stehen. Vielleicht sogar Mainz eher als 16. Und Köln als 17. Weil du einfach, glaube ich, hast du ja richtig gesagt, es müsste ja einer dieser Clubs auch mal eine Serie hinlegen. Und dafür sind es dann halt nur noch 10 Spiele. Und wie wahrscheinlich ist es, dass ein Verein, der vorher von den 24 Spielen 2 gewonnen hat, jetzt plötzlich von den letzten 10 5 gewinnt. Genau. Deswegen, also ich bin da auch vorsichtig. Ich habe ja auch nur wiedergegeben, und das ist wirklich mein Eindruck, dass ich glaube, dass in Mainz so dieser Spirit da ist. Also die glauben daran, bis es wirklich rechnerisch nicht mehr möglich ist. In Darmstadt hat sich das, glaube ich, erledigt. Und in Köln ist halt so, wie ich es vorhin beschrieben habe, ist halt dieses Horrorszenario da, dass sie ausgerechnet in der Saison absteigen, wo sie im Sommer dann auch noch nichts einkaufen dürfen, was für die Zukunft natürlich wirklich düster werden könnte.
Ja, das ist ja die große Gefahr beim FC, und das ist ja auch das, was die Situation so brutal schwierig macht, glaube ich, für alle. Und da wird es auch bei dem einen oder anderen Spieler Richtung Sommer nicht so, vielleicht ein paar Gedanken abseits des Platzes geben, wo man dies immer gibt, weil jeder Spieler auch ein bisschen auf seine Karriere schaut, aber die da schon nochmal intensiver sind, wenn man so die Gesamtsituation mit ohne Neuzugänge und sonstigem betrachtet. Also muss man schon sagen, keine einfache Situation für den Verein.
Lustig ist ja immer, wenn du sagst, jeder, wie er seine Situation sieht, da kommen ja manchmal auch die kuriosesten Ansichten beizustande. Und da wollte ich mit dir gerne nochmal über meinen Satz der Woche reden, der im Doppelpass am Sonntag formuliert wurde von Dortmund-Sportdirektor Sebastian Kehl. Der hat gesagt Folgendes: Sollte Bayern 04 Leverkusen im Mai deutscher Meister werden, würde sich Borussia Dortmund nicht ganz unschuldig daran sehen. Kurze Pause. Wir haben Bayern letztes Jahr ein bisschen ins Straucheln gebracht. Jetzt scheint es so, dass Leverkusen womöglich die Ernte daraus zieht.
Ja.
Ich höre ein gewisses, ich sehe ein Schmunzeln.
Du siehst durch den Podcast durch das Mikro ein Schmunzeln. Ich habe es natürlich auch, ich habe den Satz auch gelesen und habe dann im ersten Moment gedacht, wie ist das denn zu verstehen? ohne mir jetzt direkt ein Urteil zu bilden, habe sogar dann gedacht, komm, ich gucke mal rein. Weil mich es doch interessiert hat, weil es ja oftmals um die Art und Weise geht, wie du etwas rüberbringst. Und habe sogar ein paar Ausschnitte gesagt, mir angeschaut, ein paar Ausschnitte aus der Sendung, gerade was Sebastian Kehl betrifft, weil ich es mega interessant fand. Erstens mal, dass er sich da reinsetzt und zu allem Stellung bezieht. Und dann auch, wie dieser Satz zustande kam. Und er hat ihn vielleicht ein bisschen süffisant formuliert und mit einem leichten Grinsen. Aber ich glaube schon so ein Stück weit, dass er das mal hat fallen lassen wollen, wobei ich persönlich natürlich glaube nicht, dass Borussia Dortmund irgendwas damit zu tun hat, dass Bayer Leverkusen dieses Jahr deutscher Meister werden kann oder wird, sondern eher sehe ich es, und da habe ich mir heute auf der Fahrt nach Hause nochmal Gedanken gemacht, ich sehe es eher so, dass Borussia Dortmund einfach diese einmalige Chance verpasst hat, weil die Bayern letztes Jahr schon gestrauchelt haben und nicht aufgrund Borussia Dortmunds, sondern aufgrund von sich selbst. Weil sie, wenn man mal das rein, also ganz nüchtern betrachtet, wenn Dortmund das am letzten Spieltag gezogen hätte, hätte Bayern München vielleicht jetzt 2 Saisons ohne einen Titel.
Ja,
und das ist schon was, glaube ich, was in den letzten Jahrzehnten ganz, ganz selten vorgekommen ist, dass sie zweimal leer ausgegangen wären. Das ist jetzt alles hypothetisch, weil Dortmund es nicht gepackt hat und dies ja auch noch nicht alle Titel wechseln.
Und weil es ja auch hätte heißen können, dass Bayern, wie es ja so oft, das Imperium schlägt zurück, dass sie dann im Sommer schon andere Schlüsse gezogen hätten, möglicherweise.
Genau, und das wollte ich als Schlussfolgerung nicht sagen. Da hätten die im Sommer vielleicht schon ganz andere Schlüsse daraus gezogen und hätten vielleicht ganz anders reagiert. Aber dadurch, dass Dortmund es doch nicht geschafft hat, und wenn man die Punktzahl aus den letzten Jahren sieht, ist diese, glaube ich, 71-Punkte-Saison von Dortmund letztes Jahr gar nicht so besonders gewesen. Sondern überhaupt eher nicht. Die Bayern haben einfach zu viele liegen lassen, wie jetzt dies Jahr auch schon. Und das ist eigentlich so, was so verheerend an der Situation von Borussia Dortmund ist, dass sie letztes Jahr die Möglichkeit haben, Meister zu werden und einfach diese Chance nicht beim Schopfer gepackt haben. Und das wissen sie, glaube ich, selbst, und das nervt sie, glaube ich, am meisten, weil unter anderen unter Rose haben die auch 70 Punkte geholt und unter unserem Lieblingstrainer Lucien Favre.
83, glaube ich.
Ah, so viel waren es nicht. Ich glaube 78 oder so.
Über 80. Ja? Ja, also es war auf jeden Fall die zweitbeste Saison der Vereinsgeschichte.
Genau, genau. Und da waren halt die Bayern immer jedes Mal on fire und on und top. Und die Jahre zuvor haben die Dortmunder immer um die 70 plus gespielt. Und die Bayern waren einfach herausragend. Und sogar diese 80-Punkte-Saison hat nicht gereicht. Also da kann man ihnen wenig vorwerfen. Aber letztes Jahr war schon die Möglichkeit vorhanden. Und ich glaube, die Bayern haben national in den letzten beiden Jahren gestrauchelt. Und zum Unterschied zu Leverkusen, die haben das Momentum jetzt. Und die nutzen das halt dieses Jahr mal aus. Und das hat der BVB verpasst. Deswegen fand ich die Aussage, auch wenn sie leicht schmunzelnd gesagt wurde, einfach nicht treffend. Oder? Wie siehst du denn die ganze Sache?
Nee, ganz, ganz genau so. Also ich habe auch gesagt, also es ist schon was anderes, wenn du es im Gesamtkontext siehst. Auch da finde ich gut, dass du dir das nochmal angeguckt hast, weil das wünscht man sich von manchen Kollegen manchmal, die jetzt nur den Satz lesen und dann denken, der hat irgendwie Lack gesoffen. Man muss das schon im Gesamtkontext sehen, trotzdem, und da bin ich zu 100% bei dir, dafür kenne ich Kehli auch gut genug, er wollte das schon auch nochmal sagen, so nach dem Motto, naja, wir haben die Bayern ja ein bisschen weich gespült und jetzt, die haben ihnen den letzten Messerstoß versetzt, so, keine Ahnung. Und das ist halt Hanebüchen, das sehe ich auch.
Nein,
so.
Also, am ersten Trainingstag haben die schon, wir sind ja wieder Meister geworden, jetzt geht's nur von neu los. Also, da hat keiner gedacht, oh, das war aber knapp letztes Jahr. Nee, wir haben, der Müller hat die 200. Schale in der Vitrine. und der einzigste, okay, der Jan Sommer, für den habe ich mich auch sehr gefreut, dass er es doch geschafft hat, Meister zu werden. Aber da waren schon wieder die Gedanken ganz woanders, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Und abschließend noch, und das habe ich letzte Woche, glaube ich, schon mal erwähnt, als es auch um den BVB und Leverkusen ging. Wolf hatte das gesagt, dass Dortmund sich eigentlich viel mehr ärgern müsste, dass jetzt endlich diese Dominanz der Bayern gebrochen wird und sie es nicht sind, sondern jetzt eine andere Mannschaft, die das durchbricht. Und zum anderen, das ist wirklich so, finde ich, ein Fehler in der Herangehensweise des BVB an viele Sachen in den vergangenen Jahren. Eigentlich wollen sie sich ja nicht mit Bayern vergleichen, tun es dann aber doch. Und jetzt tun sie es in einem völlig falschen Zeitpunkt, weil die müssen echt viel mehr gucken, dass sie die Nummer 2 oder vielleicht sogar die Nummer 3 bleiben in Deutschland, weil jetzt wird Leverkusen Meister, holt vielleicht sogar das Double oder die Europa League auch noch mit dazu. Eintracht Frankfurt hat in den letzten Jahren zweimal einen Titel geholt. Die habe ich jetzt noch gar nicht mit reingerechnet. RB Leipzig ist zweimal Pokalsieger geworden, war auch zwischendurch schon zweimal Zweiter. Also Dortmund ist aus meiner Sicht jetzt nicht mehr die klare Nummer 2, erst recht nicht, wenn Leverkusen jetzt dieses Jahr Meister wird. Und vielleicht sollte man sich in Dortmund eher mal damit beschäftigen, diesen Platz zu verteidigen, als jetzt ständig nach zu Bayern zu gucken, weil da kommen sie eh nicht rein.
Ja, genau. Das sehe ich genauso. Die haben gerade andere Probleme. Was ich aber sagen muss, ich habe ein paar mehr Aussagen mir dann angeguckt. Einige Dinge stimmen ja, was Sebastian Kehl auch gesagt hat, dass sie schon die letzten Jahre immer als einzigste Mannschaft so richtig wahrgenommen wurden, was den nationalen Wettbewerb betrifft. Dass sie so immer die einzigen waren, die Bayern herausfordern konnte und dass auch sich die Leute danach gesehnt haben, dass Borussia Dortmund mal eine Ansage macht und sich mit den großen Bayern messt.
Ja.
Und dass sie oftmals Wunderbar. In den letzten Jahren, muss man ehrlich auch sein, Zweiter geworden sind. Also die Bayern waren so ein bisschen über allen anderen drüber und dann kam halt, war so Borussia Dortmund die Besten vom Rest, oftmals in der Liga. Und da,
ja, aber die letzten, bis auf die letzten 3-4 Jahre würde ich das gelten lassen.
Ja, genau, und die letzten 3-4 Jahre. Und was halt dem Dortmunder gefehlt hat, außer dieser eine Pokalsieg, dieses absolute Ausrufezeichen, mal was Besonderes zu schaffen. Und sie lechzen sich ja danach und sie sehen jetzt auch wieder, gerade international, es ist ja immer mal möglich, mit ein, zwei guten Spielen mal wieder in ein Champions-League-Halbfinale zu kommen, mit ein bisschen Losglück. Mhm. Und da diese besondere Pointe fehlt diesem Verein momentan. Eine Meisterschaft oder mal ein Champions-League-Finale. Das Problem ist, sie kommen in der Euroleague, also sie kommen in der Champions-League immer weiter. Um vielleicht mal eine Euroleague zu gewinnen, sind sie einfach zu gut, weil sie immer in der Champions League sind. Aber um die Champions League so ganz weit zu kommen und da was zu reißen, sind sie einfach ein Tick zu schlecht. Also zu schlecht sind sie nicht so.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber
dann habe ich mir überlegt, okay, gibt es ein Gegenbeispiel? Und das habe ich heute wieder. Es ist so ein bisschen Atletico Madrid. Also man kann es nicht vergleichen. Aber Atletico Madrid ist jetzt weit hergeholt. Vielleicht denkt der eine oder andere Zuhörer, wie kommt der jetzt da drauf? Aber die sind auch so. Es war immer Barca und Real nehmen alle wahr. Und Atletico Madrid hat es aber geschafft, in den letzten 4-5 Jahren zumindest mal Meister zu werden oder mal ein Champions-League-Finale zu spielen und mal den einen oder anderen mal Ausrufezeichen, Höhepunkt zu setzen und einer oder anderen Erfolg einzufahren. Und das fehlt Borussia Dortmund so ein bisschen, um die Leute mal ein bisschen wieder was zurückzugeben, diesen ganz großen Erfolg oder mal so ein Finale zu spielen, so ein besonderes oder so Highlight-Spiele. Die haben sie auch immer. Aber das fehlt so ein bisschen, wo die Leute danach lechzen, diesen in Dortmund so was Besonderes zu schaffen und nicht immer nur ordentlich bis gut, weil das muss man schon sagen, das ist ja schon immer eine Leistung, immer da Zweiter zu werden und ins Achtelfinale zu kommen. Und klar ist dann City, ist dann Endstation, das ist unglücklich. Aber mal, weißt du, so mal diesen Step drüber zu gehen, wo er jetzt auch gesagt hat, diesen Schritt zu machen, nochmal was Besonderes zu erreichen. Und das fehlt so momentan bei Borussia Dortmund. Habe ich das Gefühl.
Ja, würde ich bis auf eine Sache auch komplett unterschreiben, weil du sagtest, zu gut für die Europa League, damit meintest du ja, sie sind zu lange in der Champions League drin, ne, um dann überhaupt noch in die Europa League reinzukommen. Aber das stimmt ja nicht ganz, weil sie hatten ja in dem Zeitraum, glaube ich, ich weiß nicht, zweimal oder dreimal, also zweimal auf jeden Fall waren sie in der Europa League, also sie waren in dem Wettbewerb mit dabei. Und das wäre genau so ein Punkt gewesen, genau so ein Punkt, wo du gesagt hast, Eintracht Frankfurt.
Genau, und da musst du da mal ins Finale kommen und das Ding mal ziehen.
Richtig. Und dann sind ja und Frankfurt war einmal im Halbfinale und hat das Ding gewonnen.
Genau. Genau, und das ist ja das, was dieses Besondere. Und wenn sie das ziehen, dann haben sie auch wieder ein bisschen mehr Puffer in der Liga und in der Saison darauf. Ja. Und das fehlt den Leuten so, weil, da musst du schon sagen, da haben sie auch das Spielermaterial und das Gehaltsgefüge und die finanzielle Mittel, sowas mal zu packen.
Oder? Ja, müsste man. Und hatten sie ja auch jahrelang, also zu den besseren Zeiten, war ja eher das Viertelfinale oder Halbfinale regelmäßig. Ja,
und da
drin,
und da kannst du auch mal reingucken. Ja. Letztes Jahr, okay, Inter Mailand ist jetzt schon sensationell gut oder so, aber Inter AC, da kann auch mal in einem guten Jahr Borussia Dortmund stehen, finde ich, mit all ihren Möglichkeiten. Und das ist halt so, wo so den Leuten ein bisschen fehlt. Aber wo ich den Kehl auch wieder in Schutz nehmen muss, und das muss man, und deswegen ist es immer. Die Art der Herangehensweise, wenn du jetzt das so wie wir siehst, hast du viele Argumente, aber wenn du natürlich auch auf der Gegenseite bist, wie Sebastian Kehl, der das Ganze analysieren muss, und der hat wirklich bis auf diese Aussage, glaube ich, ganz ordentliche Argumente gebracht, und das meine ich wirklich ernst, weil er wirklich ein paar Sachen aufgezeigt hat, und jedes Jahr haben die ja in den letzten Jahren auch immer ihren besten Mann hergeben müssen, mit Sancho, mit Haaland, mit Bellingham jetzt wieder. Das zu kompensieren ist natürlich auch nicht...
Aubameyang, Dembele, Lewandowski.
Genau, der hat das schon länger her, aber in nahezu Vergangenheit. Und das haben zum Beispiel andere Vereine nicht so, diese Schwierigkeiten, weil die halt wissen, dass der normalerweise Lewandowski bleibt und der Müller bleibt und der Kimmich bleibt und der Neuer bleibt. Also die haben schon ein gewisses...
Ja, aber da bist du bei dem Bayern-Vergleich.
Ja, genau, das meine ich ja. Da haben die schon ein bisschen was voraus. Und da kann ich schon verstehen, wenn er sagt, natürlich haben wir mit solchen Dingen zu kämpfen und haben wir solche Probleme. Und deswegen kommen wir nicht ganz ran unter die Top 6 oder Top 8 in Europa und ist es für uns immer was Besonderes. Aber trotzdem siehst du ja auf der anderen Seite, du hast die Spieler in dem einen Jahr und damit ist es vielleicht mal möglich, sowas Besonderes zu schaffen. Also es gibt für beide Seiten ein paar Argumente, aber das jetzt so einfach von der Hand zu weisen und finde ich ein bisschen zu einfach, wie sie es getan haben, und ich bin auch 100% bei dir, dass sie aufpassen müssen, dass sie nicht, diesen Status Nummer 2, wenn es ihn überhaupt noch haben oder gibt, komplett verlieren, weil Leverkusen, mal gucken, wie jetzt die Saison beziehungsweise die Sommerphase des Vereins aussieht, aber dass die zumindest gut aufgestellt
sind. Wie viele Titel holen sie? Genau. Was wird mit Alonso?
Genau, was wird mit den einzelnen Spielern? Aber ich sag dir, die sind im Ganzen schon einen Ticken voraus gerade, muss man ehrlich sagen.
Und RB wird auch nicht locker lassen, da kannst du auch sicher sein. Und dann gibt es halt immer noch den einen oder anderen Ausreißer. Das war jetzt mal Frankfurt, das war Gladbach mal zu deiner Zeit, als du noch gespielt hast.
Ich spiele noch.
Bei Borussia. Das war Frankfurt und jetzt ist jetzt Stuttgart.
Ja,
ne?
Genau.
Also diese eine Überraschungsmannschaft hast du dann ja gerne auch noch mal, Gott sei Dank. Von daher wird das nicht so einfach. Also und auch da, es liegt immer im Auge des Betrachters und es gibt wie meistens zwei Wahrheiten. Vielleicht ist das auch ein schönes Schlusswort, Lars, weil wir sind schon in der Nachspielzeit, zu sagen, natürlich liegt es an dem Ausschnitt, den du nimmst, um eine Bewertung abzugeben. Also wenn Kehl, der hat da ja auch ein paar Rechnungen, die hat er sich ja vorher auch zurechtgelegt, wie viele Punkte sie in den vergangenen 10 Jahren, sage ich mal, im Vergleich zu RB Leipzig oder Bayer Leverkusen geholt haben.
Leipzig spielt das
dann 3 Jahre. Wahrscheinlich. Genau, die musst du schon wieder rausnehmen, dass sie im Prinzip, wenn du den Punkteschnitt der letzten 10 Jahre anguckst, sind sie die klare Nummer 2, ja. Wenn du jetzt aber meinetwegen die letzten 4 Jahre nimmst, sieht es wahrscheinlich schon wieder anders aus, dann kannst du sagen, nimm die Statistik raus und dann kommt jetzt jemand von Leipzig, sitzt da nächste Woche und der sagt, naja, wir haben in der Zeit 2-mal den Pokal geholt, waren einmal im Champions-League-Halbfinale. So, da hat Dortmund dann nichts entgegen. Also,
ja, weißt genau, du, das meine ich
ja. Ist ja immer,
das
was nimmst ja du raus?
Richtig, die,
was
nimmst, eben sagst ja, du ja, die ja. Sind ja noch im Champions-League-Halbfinale auch mal gewesen. Und das ist das, ja. Was so diese Vereine, gerade Borussia Dortmund, voraus haben. Die Leipziger machen ihre Arbeit, die machen ja sensationelle Arbeit. Unabhängig, wie der Verein jetzt aufgestellt ist, kann man ja auch diskutieren.
Zustande gekommen ist.
Aber man muss ja mal honorieren, dass das vernünftige und gute Arbeit ist, was sie da ablegen. Ja. Und die haben auch wieder einen Haufen Spieler verloren und sind auch halbwegs vernünftigen Weg wieder unterwegs und haben auch mit der Thematik zu kämpfen. Aber schaffen es mal, 2-mal den Pokal zu gewinnen und schaffen es auch mal in den Champions-League-Halbfinale zu kommen. Egal unter welchen Umständen. Und das ist das, was so ein bisschen ja, in Dortmund gerade fehlt.
Ein wunderbares Schlusswort, Lars. Besser hätte ich selber nicht formulieren können. Ich hoffe, dass du die nächsten Schritte machst, im wahrsten Sinne des Wortes. Also bald wieder, dass wir dich bald wieder auf dem Platz sehen dürfen. Ansonsten hören wir dich an dieser Stelle wieder in 14 Tagen. Und nächste Woche für die, die Bock haben, meine Wenigkeit, mich werdet ihr so schnell nicht los. Und Wolf, wer uns folgen will, bitte die Glocke drücken. Und ansonsten wünsche ich einen schönen Abend, ein tolles Fußballwochenende und ich sende Grüße aus Anfield.
Schöne Grüße an alle. Ciao, ciao.
Das war eine Halbzeit mit der Sportbuzzer Fußball Podcast. Don't.